Trump will mit den höheren Zöllen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weniger Importe aus dem Ausland und mehr Produktion in den USA. Per saldo wären die Folgen natürlich negativ, gerade für so ein Land wie Deutschland. Bei hochwertigen Gütern, wie zum Beispiel Autos oder Maschinen, da würden die Zölle wahrscheinlich schon stark belastend wirken.
Aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, eine mutige Wette auf das eine oder andere Ergebnis zu setzen. Was wir in Vorbereitung der Wahl schon gemacht haben, ist, dass wir uns ein bisschen mehr auf die USA konzentriert haben. Das wäre jetzt auch mein Ansatz, auf keinen Fall zu wenig USA im Portfolio haben.
Herzlich willkommen zum Marktbriefing der Hypovereinsbank, ein Teil der Initiative Mitdenken der HVB, die Antworten auf Ihre finanziellen Fragen gibt. Zum Mitdenken gehören natürlich kluge Köpfe und die haben wir im Marktbriefing selbstverständlich immer mit an Bord. Unser Expertenteam befrage ich heute in einer Spezialausgabe zu dem herausragenden politischen Ereignis des Herbstes, nämlich zur Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November. Donald Trump oder Kamala Harris? Es ist der wohl wichtigste Wahlentscheid des Jahres. Die Umfragen zeigen, dass ein Fotofinish wahrscheinlich ist. Ein paar tausend Stimmen in dem einen oder anderen Bundesstaat könnten schon den Ausschlag geben. Entsprechend vielschichtig müssen wir auch heute in die Analyse einsteigen. Und das tun wir, wie gewohnt, mit Andreas Rees und Philipp Gistakis. Hallo ihr beiden.
Hallo Titus, hallo Philipp.
Hallo Titus, hallo Andreas.
Andreas, als Chefvolkswirt Deutschland der HVB bist du derzeit ziemlich gefragt, vermute ich, bei euren Kunden, was die US-Wahl angeht. Dass Trump die Wahl gewinnen könnte, ist eine reale Möglichkeit, trotz der erfolgreichen Kampagne von Harris. Wie gehen denn die Kunden damit um, dass es da um Haaresbreite entweder einen Sieg für die Republikaner oder einen für die Demokraten geben könnte? Was wirst du da am meisten gefragt?
Ja, der Fokus der Aufmerksamkeit unserer Kunden, der liegt klar auf Donald Trump. Bei dem Wahlprogramm von Frau Harris, da handelt es sich ja größtenteils um eine Fortschreibung des Status quo unter Joe Biden. Da können wir gleich auch nochmal ins Detail einsteigen. Aber die Aufmerksamkeit, die gilt schon klar Trump, weil er eben die Zölle auf Importe aus China stark anheben möchte auf 60% von 20% und vor allen Dingen natürlich wichtig aus deutscher Perspektive, die Importe aus anderen Ländern, da sollen eben die Zollsätze auch steigen. Im Moment betragen sie im Durchschnitt 3%. Sie sollen dann auf 10% angehoben werden. Also das ist das, was die Kunden am meisten umtreibt. Was sind die Folgen für die Weltwirtschaft? Was sind die Folgen für die deutschen Exporteure? Ja, eine andere häufig gestellte Frage, die ist auch, ob die USA wirklich von dieser Zollpolitik profitieren können, wenn sie sich so vom Ausland abschotten oder ob das vielleicht nach hinten losgeht. Ja, und dann gibt es noch eine Frage, die mir einige Unternehmer gestellt haben. Die liegt eigentlich auf der Hand, aber ich habe ehrlich gesagt erst darüber nachgedacht, nachdem ich gefragt worden bin. Könnte es sein, dass Europa am Ende sogar von den höheren Zöllen profitiert, weil im Falle Chinas steigen die US-Zölle ja auf 60% auf Produkte aus der restlichen Welt, aber nur auf 10%. Könnte es dann vielleicht sein, dass wir dann am Ende hier in Europa doch profitieren, weil wir uns die Marktanteile von den chinesischen Unternehmen holen?
Trump möchte ja so eine Art Regimewechsel herbeiführen. Er will ein ganz neues ökonomisches Modell für die USA, weg von der Globalisierung hin zum Isolationismus, zum Leitspruch America First. Was hätte das für Folgen für das Land? Abschottung, höhere Zölle? Wird sich das für die Vereinigten Staaten wirklich unter dem Strich auszahlen? Was meinst du?
Ja, also Trump, wie du schon gesagt hast, will mit den höheren Zöllen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weniger Importe aus dem Ausland in die USA und dann natürlich mehr Produktion in den USA selbst. Also sein Kalkül ist, wenn ausländische Unternehmen schon ihre Produkte in den USA verkaufen wollen, dann müssen sie das auch vor Ort produzieren. Das ist das, was Trump letzten Endes damit erreichen will. Aber das Problem ist, diese zusätzlichen Produktionsstätten in den USA, die gibt es ja erst einmal gar nicht. Also die US-Wirtschaft ist erstmal auf weiteres auf Importe aus dem Ausland angewiesen. Das heißt, die Frage ist, was machen die ausländischen Unternehmen, wenn die Zölle steigen? Erhöhen sie die Preise und geben sie die Zollerhöhung 1:1 weiter? Oder machen sie das dann am Ende eben vielleicht doch nicht? Also an der Frage hängt ganz viel dran an Auswirkungen für die USA. Würden jetzt die ausländischen Produzenten ihre Preise stark anheben, dann verteuern sich natürlich die importierten Güter kräftig. Die Kaufkraft in den USA würde zurückgehen. Vielleicht würden auch die Kapitalmarktzinsen ansteigen, weil die Inflation dann wieder an Schub gewinnt. Und höhere Inflation, das würde dann gerade Geringverdiener sehr hart treffen. Also das alles würde die US-Wirtschaft und damit auch die gesamte Weltwirtschaft belasten.
Jetzt sind wir gerade von einem haushohen Inflationsgipfel abgestiegen, auch in den USA. Die Leitzinsen fallen entsprechend wieder. Wir hatten ja im letzten Podcast schon den XL-Schritt abwärts der US-Notenbank analysiert. Und nun könnten, sagst du, mit Trump wieder höhere Inflationsraten kommen. Wie viel wird denn da erwartet? Um wie viel könnte die Teuerung dadurch wieder steigen?
Ja, Titus, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann muss ich einfach sagen, das weiß niemand so richtig. Wir können zumindest im Augenblick nicht richtig wissen, wie stark die ausländischen Exporteure ihre Preise anheben würden, also konjunktiv. Wenn sie das jetzt nur moderat machen, um keine Marktanteile in den USA zu verlieren, klar, dann würde auch die Inflation nur wenig ansteigen. Das wäre dann verkraftbar für die USA. Aber natürlich schlecht für die ausländischen Unternehmen, weil das ja direkt in die Gewinne reinläuft und die Gewinne würden dann zurückgehen. Was jetzt zumindest im Augenblick für eher geringe Preisanhebungen sprechen könnte, das ist der Umstand, dass die weltweite Konjunktur stottert. Die Lagerbestände von vielen Exporteuren, die sind voll, die Nachfrage ist einfach nicht da. Und dann könnten vielleicht auch die Preise in den USA weniger stark ansteigen als im Falle einer starken Konjunktur. Also das kann so sein, muss es aber nicht. Es gibt allerdings auch einen Grund, denke ich, der für mehr Inflation spricht, unabhängig von der Konjunktur. Und das sind die Lieferketten, die die USA mit der restlichen Weltwirtschaft verbinden. Denn wenn zum Beispiel ein Produkt ein paar Mal zwischen den USA und anderen Ländern hin und her geschickt wird, um Bestandteile hinzuzufügen oder etwas dazu zu montieren, sage ich jetzt einfach mal so salopp, dann kann es durch die Zölle schnell auch richtig teuer werden und dann entsteht ein multiplikativer Effekt und dann steigt eben auch die Inflation stark an.
Diese ganz neue internationale Handelswelt, die Trump davor schwebt, die muss natürlich in exportstarken Ländern wie Deutschland und anderen europäischen Wirtschaftsmächten Alarm auslösen, vermute ich. Die USA sind unser Haupthandelspartner, was den Gesamtwert deutscher Exporte angeht. Was wären denn die Folgen massiver Zollschranken für uns in Deutschland und in Europa?
Ja, also per saldo wären die Folgen natürlich negativ, gerade für so ein Land wie Deutschland, weil sich die Absatzchancen der Exporteure in den USA verschlechtern. Und das trifft wahrscheinlich vor allen Dingen auf umkämpfte Marktsegmente zu. Und bei hochwertigen Gütern, wie zum Beispiel Autos oder Maschinen, da würden die Zölle wahrscheinlich schon stark belastend wirken. Es werden natürlich auch viele Autos von deutschen Herstellern in den USA selbst produziert. Aber um mal eine Zahl zu nennen, es gehen immerhin noch rund 12% aller Autoexporte aus Deutschland in die USA. Beim Maschinenbau, das sind es auch gut 12%. Im Pharmabereich, da liegt der US-Anteil sogar bei mehr als 20%. Wenn es die USA die Zölle flächendeckend für viele Länder gleichzeitig anheben würden, dann würde es natürlich auch der Konjunktur weltweit schaden. Und das wäre dann wiederum auch nicht zuträglich für die deutsche Exportindustrie, weil sie ja auch in viele andere Länder exportiert gleichzeitig. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu der Fragestellung vom Anfang, die ich genannt habe, diese interessante Kundenfrage. Kann es aber nicht doch sein am Ende, dass deutsche oder vielleicht europäische Unternehmen profitieren, weil China eben noch mit einem viel höheren Zollsatz belegt wird? Also ich denke ja, in einigen wenigen Bereichen, zum Beispiel in den Bereichen Chemie, vielleicht auch teilweise im Maschinenbau. Jetzt kann man natürlich diesen Gedanken noch einen Schritt weiter spinnen. Im Falle, dass wirklich so hohe US-Zölle auf chinesische Produkte erhoben werden sollten, würde China mit Gegenmaßnahmen reagieren, also auch höhere Zölle Chinas auf amerikanische Produkte. Und dann könnten die Europäer vielleicht auch ihren Absatz in einigen Bereichen in China wiederum steigern, also zu Ungunsten der USA. Ich denke, ein Beispiel, das wäre die europäische Luftfahrtindustrie. Also das kann in einigen Sektoren gut sein. Da könnten die Europäer etwas dazu gewinnen in den USA, aber auch in China. Aber ich will das nochmal klar sagen an der Stelle. Am Ende des Tages wird die Weltwirtschaft insgesamt geschwächt. Es gibt weniger Arbeitsteilung. die Kosten steigen, die Preise würden steigen und wir würden vermutlich mittelfristig etwas sehen, was sich jetzt schon teilweise abgezeichnet hat. Also diese Regionalisierung der Weltwirtschaft würde weiter voranschreiten. Es bilden sich Blöcke oder Inseln heraus in der Weltwirtschaft. Ein asiatischer Block, ein europäischer, ein amerikanischer Block. Die schotten sich zusehends ab und die Lieferketten würden damit regionaler werden und damit lässt aber auch die Effizienz nach.
Jetzt brauchen wir noch den Gegenschnitt zu den Trumponomics, nämlich was würde denn eine Regierung unter einer US-Präsidentin Kamala Harris wirtschaftspolitisch vertreten und auch umsetzen? Sie ist ja als Vize von Präsident Joe Biden bereits verantwortlich für die derzeit laufende Wirtschaftspolitik. Wird sich das so nahtlos fortsetzen? Was können wir da schon absehen?
Ja, ich denke schon, ja, Frau Harris will viel Status quo, beziehungsweise zum guten Teil auch das, was vorher auch schon Joe Biden angekündigt hatte in seiner Wahlkampagne. Ein ganz wesentlicher Unterschied zu Trump, der liegt in der Steuerpolitik. Frau Harris will hier den Körperschaftssteuersatz auf 28% anheben. Trump hatte ihn ja während seiner ersten Amtszeit auf 21% gesenkt von 35%. Das war also eine noch stärkere Senkung des Körperschaftssteuersatzes als Mitte der 80er Jahre durch Ronald Reagan. Also Frau Harris will eher kleine und mittelständische Unternehmen bei den Steuern entlasten. Frau Harris will auch den Inflation Reduction Act beibehalten, also die staatliche Förderung von Unternehmen, die in erneuerbare Energien investieren. Das ist klimapolitisch sehr wichtig, aber auch strategisch für uns Europäer ein zentrales Thema, weil China ja die weltweiten Lieferketten mit grünen Technologien dominiert. Die USA fördern das jetzt im Augenblick zumindest mit dem Inflation Reduction Act, aber auch die Europäische Union fördert die Produktion von Gütern in diesem Bereich als erneuerbare Energien. Also sowohl die USA als auch die Europäische Union, die wollen unabhängiger von China werden. Wenn jetzt die USA aus dem Inflation Reduction Act aussteigen würden, und das ist ja das, was Trump will, dann wären wir Europäer auf uns allein gestellt. Und dann wird es eben schwieriger, unabhängiger zu werden von China. Also jetzt rede ich schon wieder über Trump, aber er setzt halt voll auf fossile Energieträger. Also im Falle eines Trump-Sieges, da könnte die Förderung von Öl und Gas in den USA steigen. Bei Frau Harris wäre das nicht der Fall. Sie hat auch davon gesprochen, die Inflation zurückdrängen zu wollen. Die Inflationsraten in den USA, die gehen ja auch zurück, so wie bei uns in Europa. Aber der Preisschub, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, das ist immer noch ein ganz großes Thema in den USA, auch im Wahlkampf. Frau Harris hat es davon gesprochen, Preiskontrollen einzuführen, aber sie hat keine richtigen Details dazu genannt. Also für mich ist das so ein bisschen eine Nebelkerze im Wahlkampf. Das letzte Mal, dass es solche Preiskontrollen in den USA gab, da muss man wirklich schon weit zurückgehen in die Geschichte. Das war Anfang der 70er Jahre, damals unter Richard Nixon. Damals gab es für 90 Tage einen Preis- und Lohnstopp. Und nach den 90 Tagen ist dann die Inflation wieder stark angestiegen, weil sich die Preiserhöhungen sozusagen aufgestaut haben und die wurden dann nachgeholt. Also das Inflationsproblem wurde damals nicht gelöst, sondern die Inflation hat sich nur vorübergehend aufgestaut. Von daher Preiskontrollen, das halte ich für keine gute Idee. Ich glaube auch am Ende, wenn Frau Harris gewählt werden würde, ich glaube nicht, dass so etwas kommt.
Übrigens haben wir in der Marktbriefing-Redaktion auch schon eine Ausgabe zur Nachlese des Wahlausgangs in den USA eingeplant. Direkt nach der US-Wahl analysieren wir, was Unternehmer und Anleger jetzt wissen und beachten sollten beim Thema US-Wirtschaft und Kapitalmärkte. Bereits heute brauchen wir aber noch den vorausschauenden Blick der Investoren auf den 5. November. Philipp, das könnte ja in vielerlei Beziehungen ein einschneidender Moment werden, wenn Trump die Wahl gewinnt. Von dir als Chief Investment Officer der HVB zunächst mal ganz kurz einsortiert. Sehen die Märkte, genauer gesagt die Aktienmärkte, denn nun in Trump eher ein Risiko oder eine Chance? Lässt sich das eindeutig beantworten?
Ja, Titus, also zunächst einmal ist wichtig, dass, ob es jetzt die Demokraten oder die Republikaner sind, die den Präsidenten stellen, im historischen Vergleich kaum einen Unterschied ausmacht bezüglich der Entwicklung der Wirtschaftsleistung und der Marktperformance. Vielleicht eine Ausnahme, die zweite Amtszeit von George W. Bush, also dem Jüngeren. Gegen Ende seiner Amtszeit fiel ja die Finanzkrise und die hatte erhebliche Auswirkungen auf Märkte und Wirtschaft. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob er da oder seine Administration maßgeblich für verantwortlich war. Aber wenn man das jetzt mal außen vor nimmt, dann sieht man eigentlich kaum einen Unterschied. Die waren mehr oder weniger statistisch gesehen Demokraten und Republikaner gleich erfolgreich. In Marktanalysen wird häufig, wenn es um Trump oder Harris geht, über Branchen und Unternehmen gesprochen. Also welche Branchen und Unternehmen könnte Gewinner und Verlierer sein? Zum Beispiel wird immer genannt, Andreas hat es ja schon gesagt, Unternehmen, die sich auf fossile Energieträger konzentrieren, könnten profitieren, die von erneuerbaren Energien könnten beeinträchtigt werden, möglicherweise auch Elektromobilität beeinträchtigt werden. Und häufig wird mit republikanischen Präsidenten mehr Investitionen bezüglich Verteidigung in Verbindung gebracht. Aber wenn man jetzt mal Joe Biden anschaut, dann hat der auch relativ viel in Verteidigung investiert, insbesondere im Zusammenhang mit der Verteidigung auch der Ukraine. Wenn man jetzt mal ganz konkret auf Donald Trump schaut, dann hat Andreas auch gesagt, dass mit ihm häufig Steuersenkungen verbunden sind und die könnten die Märkte natürlich unterstützen, gerade die Aktienmärkte. Aber eine ganz wichtige Frage da ist natürlich auch, wie wirken sich Steuersenkungen auf den Haushalt und das Haushaltsdefizit aus? Und das könnte tatsächlich problematisch sein, denn auch das Congressional Budget Office, also eine Art nichtparteiische Analyseabteilung des Kongress, hat eine Prognose gemacht und hat erheblichen Anstieg der Staatsverschuldung in den USA vorausgesagt. Sollten die Steuersenkungen nicht gegenfinanziert kommen, so wie das derzeit von der möglichen Trump-Administration vorgeschlagen wird. Auch Zölle, die da Andreas angesprochen hat, könnten inflationstreibend sein und das könnte dann den ein oder anderen Sektor positiv oder negativ belasten in den USA oder unterstützen. Für die europäische Wirtschaft wäre Trump vermutlich eher eine Belastung, auch deswegen, weil sein grundlegendes Verständnis von Wirtschaft eher einem Nullsummenspiel entspricht. Das bedeutet, dass wenn ich einen Erfolg haben will, muss meine Gegenpartei einen Misserfolg haben. Das ist typischerweise die Definition eines Nullsummenspiels. Und für Europa könnte das sein, dass Trump sozusagen für seinen Vorteil auch die Beeinträchtigung europäischer Partner nicht nur billig in den Kauf nimmt, sondern vielleicht sogar darauf abzielt. Und wir sollten uns auch in Erinnerung führen, dass Europa und insbesondere Deutschland der größte Leidtragende des US-chinesischen Handelskonfliktes war. Wenn man sich mal die deutsche Industrieproduktion anschaut, die im Prinzip 2017 einen Höhepunkt erreicht hat und seit 2017 mehr oder weniger fällt. Also das heißt, für die US-Märkte nicht notwendigerweise belastend, eventuell sogar positiv, je nachdem, mit welchem Programm die Trump-Administration herangeht. Für Europa vermutlich eher negativ.
Schauen wir noch auf die andere gegenüberliegende politische Seite. Wie blicken Anleger auf das, was Kamala Harris als Präsidentin für die Märkte bedeuten würde? Gibt es da noch große Unbekannte, auf die man sich einstellen muss? Wie sehen das Investoren derzeit?
Also da wäre meine Zusammenfassung mehr oder weniger more of the same. Also eine Wirtschafts- und Finanzpolitik, die ähnlich der aktuellen Biden-Administration sind. Man muss allerdings dazu sagen, zuletzt hat sie versucht, Brücken zur Wirtschaft zu bauen und zu Wirtschaftsführern zu bauen und zum Beispiel signalisiert, dass sie sich wirtschaftsfreundlicher zeigen könnte als Biden, zum Beispiel jetzt in Bezug auf Regulierung. Und damit hat sie auch den ein oder anderen Unterstützer in der Wirtschaft gewonnen. Allerdings muss man auch sagen, wie Andreas das auch schon angesprochen hat, Vorschläge wie Erhöhungen der Körperschaftssteuer könnten natürlich dann die Gewinne der Unternehmen belasten und damit natürlich auch die Aktienkurse. Wobei da die Frage ist natürlich, ob sie dann auch für solche Maßnahmen im Parlament eine entsprechende Mehrheit finden würde. Bezüglich Europa-Handelspolitik würde ich auch eher sagen, sehr ähnlich wie Joe Biden, deutlich konzilianter im Ton als die damalige Trump-Administration, aber auch nicht unbedingt deutlich weniger auf die Interessen und Handelsinteressen der USA fokussiert, was ja auch zum Teil zum Nachteil der europäischen Unternehmen geführt hat.
Jetzt erwarten wir, wie schon erwähnt, einen ziemlich knappen Wahlausgang. Ist es da überhaupt sinnvoll aus deiner Blickrichtung, sich irgendwie vor der Wahl am Kapitalmarkt zu positionieren. Immerhin gibt es ja schon Branchen, die von Harris oder Trump als Wahlsieger vermutlich profitieren würden. Ihr habt beide gerade welche erwähnt, die erneuerbaren Energien oder eben die fossilen Branchen. Warum also nicht einen zugegeben riskanten Harris- oder Trump-Trade machen? Was meinst du dazu?
Also zunächst mal, wie du gesagt hast, ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es ist schwierig vorherzusagen, was das Ergebnis sein wird. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es kommt ja nicht nur auf die Präsidentenwahl an und wer dann sozusagen ins Weiße Haus einziehen wird, sondern auch auf das Ergebnis der Wahlen für den Kongress, also für den Senat und das Repräsentantenhaus. Mhm. Weil das dann unter Umständen darüber entscheidet, welche politischen Programme und Initiativen sich im Parlament durchsetzen können. Da sieht es im Moment danach aus, den Umfragen zufolge, dass die Republikaner eine knappe Mehrheit im Senat erreichen könnten, also sozusagen die Mehrheit umdrehen könnten, die Demokraten aber hingegen das Repräsentantenhaus flippen könnten und dort eine Mehrheit erreichen könnten. Das ist das Zweite. Und was dann natürlich auch wichtig ist, ist nach der Wahl, welche politischen Projekte möchte denn der Wahlsieger oder die Wahlsiegerin durchsetzen, welche nicht? Und natürlich auch, welche Projekte kann er oder sie dann entsprechend durchsetzen in Bezug eben auf die Mehrheitsverhältnisse im Kongress. Was allerdings typischerweise, und das sehen wir auch in der Statistik, häufig vorkommt, ist, dass vor der Wahl die implizite Volatilität zunimmt. Also der sogenannte VIX-Index, der aus den Optionsmärkten die Volatilität ableitet, die nimmt typischerweise kurz vor der Wahl zu. Und danach dann aber zum Teil auch wieder stark ab, wenn dann Klarheit herrscht. Aus meiner Sicht haben wir Zeit, das Wahlergebnis zu analysieren, auch bezüglich des Ergebnisses der Kongresswahlen und dann auch zu beobachten, auf welcher politischen Plattform eine zukünftige US-Administration agieren würde. Und dann würden wir uns auch entsprechend positionieren. Aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, jetzt hier eine mutige Wette auf das eine oder andere Ergebnis zu setzen. Wir haben aus meiner Sicht heraus nach der Wahl genügend Zeit, uns entsprechend zu positionieren.
Mit Trump könnte über die Zollpolitik auch die Inflation wieder steigen. Das hat Andreas ja gerade aufgezeigt. Inflationsdruck und entsprechende Zinsbewegungen sind ja immer auch Impulse, die direkt auf die Rentenmärkte wirken, aber auch auf die Devisenmärkte manchmal. Wie sieht das denn aus? Anleihenrenditen, der Euro-Dollar-Kurs, wie würden die auf die erneute Dosis Trumponomics reagieren? Was erwartest du?
Also zunächst mal ist es so, haben wir auch schon gesagt, dass mit Trump steigende Staatsdefizite verbunden werden, also Steuersenkungen, die nicht gegenfinanziert sind. Und die Warnung des Congressional Budget Office habe ich bereits angesprochen. Und das wäre natürlich eher schlecht für Rentenmärkte und könnte natürlich auch Volatilität zum Beispiel bei den Devisenmärkten auslösen. Dann ist es noch wichtig im Kopf zu behalten, dass es Vorschläge aus einer möglichen Trump-Administration gibt, die einkommenssteuerorientierte Staatsfinanzierung umzustellen, eher auf eine zollfinanzierte Staatsfinanzierung. Und das wären natürlich extreme Veränderungen und könnten extreme Verwerfungen nach sich ziehen. Also das, was ich jetzt genannt habe, könnte sich sehr belastend zum Beispiel auf die US-Treasuries auswirken. Und dann nur mal ein Beispiel dazu. Im Oktober 2022 hatten wir in Großbritannien eine Krise unter der damaligen Premierministerin Liz Truss mit ihrem sogenannten Mini-Budget, also nicht gegenfinanzierte Steuersenkungen, die dann zu einem erheblichen kurzfristigen Anstieg der langlaufenden Renditen von den britischen Staatsanleihen geführt hat und die Lage sich im Prinzip nur dadurch beruhigen konnte, dass sie erstens zurückgetreten ist und zweitens die Zentralbank mit Anleihenkaufprogrammen eingegriffen hat, um die Stimmung an den Märkten entsprechend zu beruhigen. Dann muss man auch noch dazu sagen, bezüglich Trump, dass immer wieder Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank unter seiner möglichen Administration genannt werden. Und das wäre natürlich auch nicht gut für das Gefüge bezüglich der US-Staatsanleihen. Bezüglich der Belastung des US-Dollars hast du mich ja auch gefragt. Da könnte das, was ich jetzt als Risikofaktoren genannt habe, natürlich Zweifel am Status des US-Dollars als globalerer sicherer Hafen auftreten, beziehungsweise als Weltreservewährung. Und wenn das tatsächlich sich materialisieren würde, also dass die Märkte sozusagen anfangen würden, den US-Dollar nicht mehr als den globalen sicheren Hafen zu sehen, dann hätte das natürlich erhebliche Verwerfungen des globalen Kapitalmarktgefüges zur Folge. Aber ganz wichtig, das, was ich jetzt alles genannt habe, das sind jetzt eher Risikoszenarien. Denn die Frage ist natürlich auch, ob sich solche Maßnahmen überhaupt in den USA im Kongress durchsetzen können. Bezüglich des Dollars auch noch zu sagen, wird immer wieder auch unter Researchhäusern diskutiert, ob jetzt Trump für einen stärkeren Dollar steht oder möglicherweise für einen schwächeren Dollar. Ein stärkerer Dollar wäre jetzt zum Beispiel die Folge für eine robuste Wirtschaft mit steigenden Gewinnen von US-Unternehmen, zum Beispiel aufgrund von vernünftig eingesetzten Steuersenkungen etc. Oder eben auch ein schwächerer Dollar. Und da wird immer wieder genannt, dass Trump möglicherweise auch ein Interesse hätte, den Dollar zu schwächen, vielleicht auch nur mit Rhetorik, um den US-Unternehmen die Exporte zu erleichtern. Also auch da müssen wir tatsächlich beobachten, was kommt denn da heraus, sollte Trump die Wahl gewinnen.
Also eine ganze Menge Szenarien sollte man da im Kopf behalten als Investor. Mit welchem Portfolio geht ihr denn bei der HVB in die heiße Wahlkampfphase der nächsten Wochen? Und vielleicht kannst du auch schon ein paar Hinweise geben, was ihr macht, wenn entweder Harris oder Trump den Sieg davontragen. Was wird also nach dem 5. November bei euch passieren? Wie macht ihr das?
Also zunächst mal haben wir eine neutrale Allokation zwischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Innerhalb der festverzinslichen Wertpapiere haben wir ein Übergewicht in langlaufenden Anleihen und ein Untergewicht in Geldmarkt bzw. Cash. Das heißt, wir wollen sozusagen von sinkenden Zinsen mit Anleihen profitieren und shiften aus Geldmarktmitteln aus kurzfristigen festverzinslichen in langfristige festverzinsliche um. Und dabei bleiben wir aktuell auch. Was wir auch haben, ist eine leichte Bevorzugung von Aktien. Wir sind also nicht ganz neutral, sondern etwas über der neutralen Quote. Und wir würden jetzt auch Volatilität, die sich jetzt im Moment gerade bietet, dazu nutzen, die Aktienquote nochmal ein bisschen nach oben zu nehmen. Und was wir auch in Vorbereitung der Wahl schon gemacht haben, ist, dass wir uns ein bisschen mehr auf die USA konzentriert haben. Das wäre jetzt auch mein Ansatz, auf keinen Fall zu wenig USA im Portfolio haben. Wie gesagt, Volatilität würden wir nutzen, um Aktien nochmal zuzukaufen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass unser Aktienportfolio eher ein defensives ist. Also das heißt, etwas mehr Aktienquote eines defensiven Portfolios. Und ja, im Falle eines Trump-Wahlsieges würde man vermutlich die Tendenz, sich auf amerikanische Unternehmen zu konzentrieren, nochmal etwas verstärken. Und dann müsste man möglicherweise auch mal angucken, welche Unternehmen zum Beispiel im Bereich nachhaltige Energietransformation hier nochmal zusätzlich unter Druck kommen könnten.
Ganz zum Schluss noch zwei thematische Auskopplungen mit Bitte um kurze Antworten. In China, da gab es in den letzten Wochen eine massive Aktienrallye. Soll man da noch draufspringen oder nicht, ist die Frage. Und dann gibt es ja noch den Nahostkonflikt, der uns täglich neue geopolitische Nachrichten bringt. Wie geht ihr damit um?
Also zunächst mal zeigen die Stimulusmaßnahmen, dass die chinesische Führung sich tatsächlich Sorgen macht. Und diese Stimulusmaßnahmen haben die Märkte deutlich positiv beeinflusst. Aber wichtig, die Maßnahmen fokussieren sich auf konventionelle Stimulusmaßnahmen, also geldpolitische Maßnahmen. Es gibt derzeit noch keine begleitenden fiskalischen Maßnahmen. Ich habe es noch gesagt, wir wissen nicht, ob das noch kommt. Das heißt, diese Maßnahmen wirken zunächst konjunkturell und adressieren nicht strukturelle Probleme, die zum Beispiel aus der Demografie kommen oder aus der Umstellung der Wirtschaft auf mehr Binnenkonsum. Und natürlich ist es so, dass diese positive Wirkung noch ein bisschen weitergehen kann. Ob das Ganze aber wirklich wirtschaftlich nachhaltig positiv sein wird, das bleibt abzuwarten. Wir freuen uns jetzt erstmal über den Erfolg unserer Position, muss allerdings auch dazu sagen, dass die natürlich auch in der Vergangenheit ein bisschen negativ war, unser chinesisches Engagement derzeit. Aber wir halten die Position jetzt weiter, wir realisieren da jetzt noch keine Gewinne. Ob jetzt Anleger noch einsteigen wollen, muss jeder für sich selbst beantworten. Strategisch bzw. strukturell bin ich persönlich allerdings nicht vollständig von China überzeugt. Wir beobachten das noch. Also ich würde unsere Position nicht weiter ausbauen. Und zum Nahen Osten, das kommt natürlich auf den Ölpreis drauf an. Grundsätzlich ist es so, die OPEC hat angesichts aktuell fallender Nachfrage die Kapazität, Ausfall zum Beispiel von iranischer Produktion auszugleichen. Aber wenn natürlich eine Eskalation bedeuten würde, dass zum Beispiel die Straße von Hormuz geschlossen wäre, dann wäre das schon ein Problem. Im Moment ist der Ölpreisanstieg zwar schon deutlich, aber das aktuelle Niveau ist aus meiner Sicht immer noch nicht problematisch. Also das heißt, sollte der Ölpreis moderat bleiben und nicht stark steigen, hätte die Eskalation, die wir jetzt im Nahen Osten sehen, keine Auswirkungen auf die Märkte. Und das ist jetzt sehr pietätlos. Aus einer ethisch-moralischen Perspektive heraus muss man natürlich sagen, dass das alles schon sehr, sehr besorgniserregend ist, denn da sterben Menschen.
Andreas Rees und Philipp Gestakis waren das mit aktuellen Einschätzungen zum Beginn der heißen Phase eines wirklich spannenden US-Wahlkampfs, dessen Resultat spürbare Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben dürfte. Wie schon gesagt, gleich nach der Wahl wird es ein weiteres US-Spezial geben darüber, wie aus der Perspektive von Firmen und Anlegern nun am besten mit dem Ergebnis umzugehen ist. Das war's von uns. markt-briefing@unicredit.de ist unsere E-Mail für Hinweise und Vorschläge. Das nächste Marktbriefing und seine klugen Köpfe gibt es als Teil der Initiative Mitdenken wieder am 21. Oktober, wenn der Download für Sie bereitsteht.
Andreas Rees,
Philipp Gestakis
und Titus Gruder sagen Tschüss derweil.